hörst Generation Y, ein Podcast mit Nilam Farooq.
Yo. Herzlich willkommen.
Ich mag so diese Radio-Vibes bei Musik ganz gerne.
Man sieht ja auch richtig an, dass du sehr gerne so ein bisschen Radiosprecher geworden wärst.
Radiosprecher wäre mein Ding.
Hallo Leute. Es geht los, Konrad.
Es geht schon los.
Krass. Ja, ich habe jetzt einfach mal entschieden, dass es losgeht, dachte ich, nach dem Vorgeplänkel. Du bist so schön into it.
Ich bin richtig into it.
Wir hocken ja jetzt schon ein paar Stunden zusammen und ich hoffe, wir haben uns warm geredet. Ich sag mal ganz kurz, es ist ja alles ein bisschen länger her schon. Ja, auch ich bin wahrscheinlich eingestaubter als alles Eingestaubte, was eingestaubt ist. Thema heute. Ich habe das Konrad geschrieben, ich habe das spontan entschieden und habe ihm eine SMS, würde ich schon sagen, WhatsApp geschrieben mit nur for your information. Es ist keine Frage, es ist ein Befehl. Wir reden über ein bestimmtes Thema, nur dass du es weißt, dass du nicht ganz unvorbereitet bist. Und das Thema ist Bubbles.
Und ich dachte sofort an Bubble Tea natürlich.
So, dazu komme ich auch noch, lustig. Das Thema ist Bubbles. Ich bin darauf gekommen, weil Chathouse hast du gerade auch schon mal gedroppt.
Clubhouse.
Ach, fuck my life. Ich sag's jedes Mal, warum sage ich denn immer Chathouse? Kennt ihr noch Chatroulette? Deswegen irgendwie. Clubhouse. Weil es gibt ein Clubhouse-Bingo. Hast du das schon mal gesehen?
Nein.
Okay. Ich möchte ganz kurz gar nicht jetzt auf die Vorteile und Nachteile und Datenschutz und keine Ahnung was. Konrad und ich haben das halt einfach auch schon mal genutzt und wissen, wie es dazu geht. Und es gibt mittlerweile ein Clubhouse-Bingo, wo so Sätze angekreuzt, also wie Bingo halt funktioniert, Sätze, die besonders oft gesagt werden. Also sowas wie, kannst du dein Mikrofon mal muten?
Stark.
Oder, oh Gott, ich muss es mal raussuchen. Also es gibt sehr viele, da lachst du echt sehr laut auf, weil du denkst, ja stimmt, das ist so ein Satz, der ständig gesagt wird. Oder sowas wie, oh, ich habe gar keine Frage, ich wollte nur mal auf die Bühne kommen, ich wollte nur mal Hallo sagen.
Stimmt wirklich.
Oder ja. Schöne Runde hier oder solche Dinge.
Und muss man immer trinken, wenn das dann kommt oder wie funktioniert das Bingo?
Ich habe es nur zugeschickt bekommen und noch nicht ausgeführt, okay, sozusagen. Gut. Aber so kam ich auf das Thema Bubbles, weil das auch ein Begriff ist, der oft fällt, weil Leute sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das nur in meiner Bubble stattfindet. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema. Aber bevor wir damit weitermachen, kommen wir erstmal zu dir, denn natürlich wäre es mega cool gewesen, wenn ich es geschafft hätte, jemanden einzuladen, der nicht in meiner Bubble stattfindet.
Ich habe mich gefragt, wieso ausgerechnet ich zum Thema Bubbles?
Ja, aber dann habe ich mich wieder gefragt, geht das überhaupt, dass ich jemanden einladen kann, der nicht in meiner Bubble ist? Oder ist das eine Huhn- oder Ei-Frage, weil automatisch jeder, mit dem ich zu tun habe, ja sowieso in meiner Bubble ist? Und schlussendlich bin ich bei dir gelandet, weil du so einen schönen zweiten Vornamen hast, Konrad.
Welchen nennst du jetzt genau?
Kommen wir gleich, weil der spielt nämlich eine Rolle bei unserem ersten Kennenlernen wiederum.
Stimmt.
Ich wollte nur kurz sagen, ich habe dich ausgesucht, weil wir einfach zwei Kandidaten sind, die, und das sagen gerne Menschen von sich, die einfach stundenlang über jeden Scheiß reden können und es manchmal fast schon anstrengend ist, wie sehr wir über Scheiß reden können. So. Das qualifiziert dich aber halt einfach sehr gut als Podcast-Gast bei mir.
Als Podcast-Gast bestimmt, aber über das Thema Bubbles weiß ich noch nicht. Werden wir rausfinden.
Ja. Na gut, werden wir rausfinden. Also, mein heutiger Gast ist Konrad Sommermeier. Hallo Konrad, jetzt einmal offiziell.
Hallo Nilam.
Schön, dass du da bist. So. Dein zweiter Vorname, ob du den sagst oder nicht, bleibt dir überlassen, war aber definitiv Gesprächsgegenstand unseres allerersten Gesprächs ever.
Ich kann meinen Namen ruhig nennen. Ich bin der geniere mich nicht für meinen Namen.
Nein.
Überraschenderweise.
Du weißt, um welchen zweiten Vornamen es mir geht.
Nee, ich weiß nicht, welchen du meinst. Also meine zweiten Namen, für alle, die es nicht wissen, sind Orlando Geronimo
Ja,
Lewis.
Du bist doch mein Orlando.
Genau.
Aber erinnerst du dich, dass das Gesprächsgegenstand unseres ersten, du musstest mir nämlich deinen Personalausweis zeigen.
Ich weiß, ich musste es belegen, weil jeder es nicht mehr geglaubt hat, wie ich heiße.
Weil es nicht gepasst hat einfach zu
Warum
dir.
Warum passt Orlando nicht zu mir?
Es ist wahrscheinlich ein Vorurteil oder irgendwie.
Das ist ein ziemlich böses Vorurteil.
Oh, das kann halt einfach mal passieren.
Wenn du sagen würdest, dass Konrad nicht zu mir passt, würde ich das noch annehmen und sagen.
Ach, du bist so ein Konrad.
Du bist viel mehr ein Geronimo, würde ich.
Nein. Du bist zu 1000% ein Konrad. Weißt du, was immer spannend
ist? Du bist auch eine ziemliche Nilam, muss
Danke.
Ich sagen.
Damit können die Leute halt gar nichts, weil Nilam ist so. Wahrscheinlich kennt keiner irgendeine Nilam. Aber ist auch wiederum mein Vorteil. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn Leute von ihrem ersten Kennenlernen, also es sind ja immer zwei Perspektiven, die da drauf gucken. Mhm. Wie, wenn dich jemand fragen würde, wie hast du wo Nilam kennengelernt, was würdest du erzählen?
Das war auf jeden Fall auch ein Kennenlernen in einer Bubble, auf jeden Fall. Das ist eine gute Brücke auch dann zu dem Thema. Ich würde erzählen, dass ich zu dem Geburtstag eingeladen war von einer guten gemeinsamen Freundin von uns, die den interessanterweise...
Von einer Schauspielkollegin.
Von einer Schauspielkollegin, genau. Die ihren Geburtstag in einer brasilianischen Kochschule gefeiert hat, wo man...
War die brasilianisch?
Ja, war brasilianisch, wo man gemeinsam brasilianische Gerichte gelernt hat zuzubereiten und die dann gemeinsam im Anschluss verköstigt hat.
Ja.
Und da haben wir dann gekocht und da war Nilam natürlich in ihrer bezaubernden Art natürlich etwas Schlaumeier-mäßig unterwegs. Und wir haben das uns gut verstanden und saßen dann rein zufällig.
Warte, warte, du hast mich als Schlaumeier wahrgenommen?
Ja.
Warum?
Deswegen können wir uns auch so unterhalten, weil ich würde mich ja durchaus auch als Schlaumeier wahrnehmen.
Das klingt ja so, als wäre es ein positives Wort. Für mich ist es voll das negative Wort. Das
ist doch ein bisschen negatives Wort.
Ich habe das immer als Kind zu mir, wenn ich so Videos von mir sehe, als Kind denke ich so, boah, Schlaumeier. Das ist ja so unangenehm, einfach so ein richtiger Schlaumeier.
Aber du bist mir als Schlaumeier positiv aufgefallen. Auf jeden Fall saßen wir dann auch zufällig im Anschluss, nachdem wir dann unsere Ergebnisse und Resultate verköstigen durften, saßen wir zufällig nebeneinander und kannten uns vorher nicht. Und haben uns dann über viele Dinge sehr angeregt und witzig unterhalten und auch direkt sehr stark diskutiert. Und das würde, habe ich in Erinnerung behalten.
Also es war auch direkt so Deep Talk-mäßig. Ja. Es gibt ja Leute, mit denen bleibst du lange an der Oberfläche, was auch gar nicht schlimm ist, finde ich, wenn zwei fremde Menschen sich begegnen. Aber es gibt auch Leute, da bist du gleich bei, und ich will mein Haus da bauen und ich will da leben und was denkst du über Tod und wie willst du dich beerdigen lassen? Wo man im Nachhinein so denkt, wow, okay, das war ganz schön viel und ganz schön schnell. Ich erinnere mich auf jeden Fall an die Personalausweis-Situation und an, wir haben über Malibu gesprochen. Mhm. Erinnerst du dich
daran? Ja, erinnere ich mich auch.
So richtig zusammen kriege ich es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, Reisen war großer Bestandteil. Und danach sind wir uns, eigentlich haben wir da noch gar nicht richtig Kontakte ausgetauscht in dem Sinne, sondern sind uns über Jenny, das ist die gemeinsame Freundin, immer wieder begegnet, weil Jenny einfach eine Networkerin ist und immer mal wieder ein... Oder erinnerst du das anders? Du guckst gerade so.
Ich habe nachgedacht, wann wir, also irgendwie sind, ich habe mich gerade überlegt, wie wir dann von dort in unsere Freundschaft geleitet worden sind. Wahrscheinlich haben wir uns bei Jenny nochmal gesehen, aber ich glaube, wir haben uns dann irgendwann schon irgendwo auch gesehen und verabredet. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist.
Also wir kennen uns seit, möchte ich sagen... 6 Jahren, 7 Jahren?
Ja, sowas.
Sowas?
Ja.
Und ich glaube, dass wir uns privat aber erst seit ungefähr 4 Jahren treffen oder sowas.
Ungefähr.
Weil die ersten 2 Jahre halt immer so über, hey, du bist auch da, cool, cool gelaufen sind. So. So viel dazu. Wer Konrad jetzt aber ist, das weiß immer noch keiner. Und ich habe mal in meine älteren Podcast-Folgen mit Gästen reingehört. Und die habe ich nämlich gefragt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Beschreibe dich mal, also erzähl was, wer bist du, was machst du? Und zwar so, wie das vielleicht jemand anderes über dich sagen würde.
Wow, ziemlich, gar nicht so einfach. Das Augenscheinlichste ist, dass ich sehr lange, mittlerweile seit 17 Jahren in der Musikbranche arbeite. Das ist der berufliche Teil und da in diversen Plattenfirmen, Musikverlagen, Künstlermanagements versuche, Künstler zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten.
Was dir, sorry, jetzt gerade bist du echt im Understatement hängen geblieben, was okay ist, wenn man über sich selber redet, aber was dir ja auch die letzten 17 Jahre sehr gut gelungen ist, talking about names wie, darf ich?
Ja, klar.
Tim Bensko, Yvonne Katterfeld, Elif und andere Menschen, die auch Namen sind, die jetzt nicht mehr Teil davon sind, aber habe ich aktuell jemanden noch, also gibt es noch ein paar Namen, die man droppen könnte?
Gibt
ne?
viele Namen, aber genau, aber das ist auch gar nicht so wichtig.
Ja, lass uns einfach, ne, ist auch egal.
Ist auch nicht so wichtig. Genau, ich hab an relativ vielen unterschiedlichen Karrieren mitgewirkt, aus allen möglichen Genres, von Rap zu Pop, zu Singer-Songwriter, zu Rock, hier und auch in Amerika und tue mich aber tatsächlich schwer, immer noch, gerade wenn man sich so selber vorstellt, ich identifiziere mich gar nicht so hauptsächlich über meinen Beruf. Weil das geht mir wahrscheinlich da ähnlich, wie dir es mal gegangen ist, wenn man dann mit irgendwas Erfolg hat. So, ich glaube, würde es ähnlich beschreiben, ich mag das gar nicht so sehr darüber, auch wenn das ein wichtiger Teil meines Lebens ist, dass das so für mich steht. Weil ich das Gefühl habe, da sind so viele Vorurteile und Stereotypen mit verbunden. Oder auch, weil wir später über Bubbles reden, es ist auch so eine, diese Musikbranchen-Bubble oder Medien-Bubble oder bei dir dann vielleicht die Creator-Bubble damals und da fühlte ich mich gar nicht zugehörig. Und da das so ein lauter Beruf ist, glaube ich eigentlich, dass ich mich lieber beschreiben lassen würde als jemand, der kreativ ist, der gerne Dinge erschafft mit anderen, der Ideen verwirklicht, der sich für Menschen interessiert, der versucht, Dingen auf den Grund zu gehen und der auch Spaß hat an allen schönen Dingen des Lebens.
Da muss ich jetzt mal kurz sagen, ich kann das, was du über dich selber sagst, sehr bestätigen. Dein Job spielt eigentlich bei uns auch nie eine Rolle, außer dass man auf deinem Geburtstag ist und Yvonne Katterfeld halt singt. Das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem so, aber so außergewöhnlich ist es jetzt halt auch nicht, wenn man in dem Job arbeitet. Trotzdem ist es recht abstrakt, was du gerade gesagt hast. Nur, dass die Leute das wissen, wir reden über einen Managementbereich, weil du meintest, du arbeitest mit Künstlern. Das kann ja sehr, sehr viel sein.
Ja, so halb. Also es ist aktuell mehr Plattenfirma als Management.
Okay. Ja. Da bin ich als Laie natürlich, ja klar, alles, was du sagst.
So ein Unterschied wie eine Agentur oder einen Filmverleih oder eine Filmproduktion. Okay. Also ich agiere eigentlich schon auf allen Geschäftsbereichen in der Musikbranche, aktuell hauptsächlich in der Plattenfirma Labelwelt, von denen ja die meisten schon mal gehört haben.
Okay, du bist, ich trete dir damit hoffentlich nicht auf den Schlips, aber es ist die Wahrheit, du bist nicht Generation Y.
Wann fängt die Generation Y denn an?
Mitte 80er Jahre, glaube ich. Oh Gott, jetzt erwischte mich gerade.
Mitte 80er?
Ja. Du bist, ich habe nachgeguckt. Genau, du bist ganz knapp, aber du bist Generation X.
Ach, das klingt doch viel cooler.
Dachte ich auch, als ich es nachgeguckt habe. Wusste ich auch, dass es dir gefällt. Heißt, war dir gar nicht so bewusst?
Nee.
Okay. Trotzdem, wenn du dir jetzt überlegst, es geht bei Generation Y um die Menschen zwischen, ich sag mal ganz salopp, 25 und 35. Ja, jetzt aktuell vom Alter her. Wenn du an die denkst, und das sind ja auch durchaus Zielgruppen, mit denen du viel zu tun hast, weil du erstens, soweit ich das beurteilen kann, in deinem Freundeskreis solche Menschen hast, aber eben auch als Künstler gerade Menschen, die da reinfallen. Was sind deine ersten Assoziationen, Gedanken, wenn du an meine Generation denkst? Was sind so Dinge, die dir in den Kopf schießen, wo du sagst, das ist typisch oder das nehme ich wahr oder das finde ich schade oder das finde ich toll?
Ich nehme das als die Generation sehr selbstbestimmt war, aber auch ein bisschen in dem Spannungsfeld zwischen äußerer Erwartung, öffentlicher Wahrnehmung durch Social Media, auch hohen Ansprüchen an sich selbst, also sowohl in Privatleben als auch beruflich sehr vielen Dingen gerecht zu werden. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass Überforderung ein großes Thema ist. Ich würde schon glaube auch, dass Social Media ein großes Schlagwort ist für diese Generation.
Würdest du sagen, deine Generation ist an Social Media so ein bisschen vorbei, also findet sich jetzt natürlich, du bist natürlich auch ein Teil davon, aber nativer kommt es in unserer Generation vor?
Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass das Einstiegsalter ein Unterschied anderes ist. Also ich würde sagen, bei mir hat das halt angefangen mit MySpace, Social Media. Das war wahrscheinlich so, als ich Anfang 20 war. Würde ich sagen, aus der Schätzung heraus war ich so um die 20 und bin voll in MySpace eingestiegen und dann kam StudiVZ, dann Facebook, dann Instagram und dann alles andere jetzt. Also ich würde sagen, davon habe ich schon alles mitbekommen. Also würde auch sagen trotzdem, dass ich dann sehr und auch meine Generation noch ein sehr genuines Verhältnis dazu habe, aber es ist ein Unterschied, es hat nicht meine Jugend geprägt. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Also ich bin nicht ein Teenager gewesen mit Instagram und mit TikTok und was weiß ich, sondern habe das als Erwachsener oder junger Erwachsener den Bezug dazu gelernt und richtig der Riesenhype war jetzt erst so ab meinen 30ern. Das heißt, mein Umgang damit war auch immer weniger privat als vielmehr beruflich. Aber natürlich weniger jetzt wie du als Akteur, sondern für mich war Social Media eigentlich, seit ich irgendwie 23 bin, ein Tool, mit dem ich Künstler und Inhalte vermarktet habe und auch ganz bewusst, wie kann man damit Dinge bekannt machen und vermarkten. Das war immer mein Zugang. Das war für mich nie ein Kanal, den ich gesagt habe, ich will den jetzt für mich aktiv öffentlich nutzen.
Keine Selbstdarstellung, sondern ein Hebel.
Also natürlich eine Mini-Selbstdarstellung in dem privaten Bereich, dass man natürlich trotzdem Profil hat und dann denkt man sich natürlich auch, okay, ich muss.
Weil das geht ja bei dir, du bist ja sehr still, muss man sagen.
Bin da relativ still, aber natürlich würde ich trotzdem jetzt keine Sachen posten, wo ich mich selber blöd bei fühle. Also man hat da trotzdem Bewusstsein für, aber es ist nie ein Kanal gewesen, womit ich die Öffentlichkeit bespielt habe oder irgendwie das Bedürfnis hatte, damit jetzt eine Reichweite zu erlangen. Ich fand es aber natürlich jetzt in den letzten, gerade in den letzten 7, 8 Jahren ist es für mich einer der Hauptbestandteile meiner Arbeit, mit diesen Kanälen umzugehen, diese Kanäle zu bespielen, mir Content-Strategien dafür zu überlegen, mit Leuten da zu arbeiten. Also das ist schon ein großer Bestandteil dessen. Aber weil du gefragt hast nach der Generation, natürlich ist ein Großteil der Künstler, mit denen ich arbeite, aus dieser Generation Y.
Ja.
Und auch die Zielgruppen sind daher. Und deswegen bewege ich mich geschäftlich da sehr stark, aber auch privat, um da viel irgendwie schnappen und sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und verbinde ich aber auch diese gesamte Digitalisierung, also WhatsApp oder auch Sachen, die nicht Social Media sind. Also diese WhatsApp-Kommunikation, Social Media, dann aber irgendwie, keine Ahnung, neue aufgebrochene Beziehungsformen, neue Kommunikationsformen. Für mich ist es eine sehr moderne Generation, die irgendwo ist zwischen einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst, hohen Ansprüchen an sich selbst, die sehr international ist, die sehr digital ist, die versucht, sehr vielen unterschiedlichen Aspekten gerecht zu werden, aber auch in großen Spannungsfeldern steht und in großen Ambivalenzen ihrer Auffassungen und Meinungen.
Du hast gerade Überforderung. Wir kommen gleich auf unser Hauptthema. Ich merke auch, du scharrst schon mit den Hufen, was Bubbles angeht, aber da kommen wir noch zu. Aber ich finde es gerade auch spannend. Du hast gerade Überforderung gesagt. Mhm. Ist es für dich was, wo sich diese Generation aktuell dessen auch bewusst ist? Oder wird diese Überforderung wiederum so überkompensiert mit weiterer Selbstdarstellung, mit weiterem Höher, Weiter, Besser? Oder ist das was, was reflektiert da ist?
Ich glaube, das muss die Generation selber beantworten. Das kann ich, glaube ich, nicht sagen, wie bewusst das ist. Aus meiner Wahrnehmung heraus ist diese Überforderung auf jeden Fall in der Kommunikation nicht so präsent. Ich sehe eher eine Präsenz in den Anforderungen, die sie an sich selber stellt. Zu sagen, okay, ich will gut aussehen, ich will sportlich sein, ich will beruflich erfolgreich sein, ich will kreativ sein, ich will woke sein, also sozial bewusst, politisch korrekt. Ich will gute Beziehungen führen, ich will bewusst sein, ich will reflektiert sein, ich will meditieren. Ich will, also das sind so auf allen Ebenen eigentlich ein sehr vernünftiger, ausgeglichener, toller Mensch sein. Mhm. Selbstliebe, so also ganz
ein Optimum
viel. Eine sehr starke Selbstoptimierung. Mhm. Und natürlich dann auch wieder, aber selbst optimieren will ich mich auch nicht. Also es ist so.
Aber ich höre bei dir nicht raus, ob das gut oder schlecht ist.
Das, weil ich das, glaube ich, auch gar nicht bewerten möchte, sondern ich glaube, dass diese Generation versucht, aus meiner Perspektive einen wichtigen oder auch nächsten Schritt zu gehen, aber der Schritt halt sehr, sehr groß ist. Und der Schritt, da hatten wir heute auch in anderen Kontexten drüber geredet, der Schritt auch nicht so viel Platz lässt für Schwäche, für Fehler und für Mängel, auch wenn, und das finde ich den guten Aspekt, dass ich auch gefühlt habe, zum Beispiel so ein anderes Bewusstsein auch ist für mentale Schwäche, also ich habe das Gefühl, dass so Themen wie Depression oder Burnouts oder auch solche Sachen einen ganz anderen Platz und einen ganz anderen Stellenwert in der Kommunikation haben in dieser Generation als in denen drüber, das wird nämlich offener besprochen, da wird offener mit umgegangen. Das finde ich sehr gut. Also das
einen verdienteren Platz sozusagen.
Ja, ja, okay. Das hat irgendwie eine offenere, eine Enttabuisierung da irgendwie erfahren. Aber immer noch habe ich das Gefühl, dass die Ansprüche bei Männern wie Frauen an sich selbst sehr hoch sind, auf sehr vielen Aspekten des Lebens und auch irgendwie jeder durch Social Media und durch Medien das Gefühl hat, so diese Aufmerksamkeitsökonomie. Man gilt auch nur was, wenn man auch irgendwie was gerissen hat und bekannt ist und in irgendeiner Form auch performt.
Was ein bisschen schade ist.
Ja.
Voll. Du hast es gerade noch mal kleiner Sprung kurz angesprochen, dass Social Media ja für dich, wie gesagt, auch beruflich ein Tool ist, unabhängig davon, ob du das jetzt für dich selber nutzt. Für Leute da draußen, die zuhören, die da reinstechen wollen in dieses Thema, was ist für dich gerade aus Management-Plattenfirmen-Sicht spannend an Social Media? Welche Plattform könntest du? Gibt es da Plattformen, wo man jetzt gerade sagen würde, würde ich empfehlen, würde ich machen, da probieren wir uns aus? Ich glaube, TikTok war ja eine Zeit lang mal, das habe ich bei dir so am Rande mitbekommen.
Ist es immer noch?
Ist es immer noch, weil ich letztens nämlich gehört habe, dass das spannend, ich bin ja nicht auf TikTok, ich habe ja wirklich gar keine, da bin ich ja wirklich Oma, was Social Media angeht. Klar habe ich das mal ausprobiert und auch wir beide haben uns sehr lustige Videos, mit denen wir uns sehr erpressen könnten, hin und her geschickt. Letztens hat jemand gesagt, das Tolle an TikTok ist, dass der Algorithmus ganz anders funktioniert und viel schneller greift und deswegen auch zum Beispiel 500.000, ich weiß gar nicht, heißt es Follower, auf TikTok nicht gleichzusetzen sind mit 500.000 auf Instagram, sondern wahrscheinlich eher mit 80.000 auf Instagram. Ich weiß es nicht, wie die Conversion in dem Fall wäre.
Nee, es ist anders sogar. Also das Gute an TikTok ist, man kann über die Inhalte sicher sehr streiten, aber der Algorithmus pusht sehr viel mehr Leute, die noch nicht die Reichweiten haben, sondern er erkennt viel schneller Dynamiken und sozusagen pusht Dinge auch im Kleinen, wenn sie Dynamiken haben. Das heißt, du kannst auch noch gar keinen Follower haben und mit dem richtigen Content ausgespielt werden an Millionen Menschen und dadurch sehr, sehr schnell eine große Viralität erreichen. Mhm. Was bei Facebook, Instagram und YouTube, das weißt du selber gut, anders funktioniert. Da musst du eigentlich dich erstmal eine gewisse Reichweite erarbeiten und wird auch eine Konstanz und mehr belohnt. Und ohne die erreichst du gar nicht deine ganzen Follower. Also du kannst eine Million Follower auf YouTube oder Instagram haben. Das heißt noch lange nicht, dass deine Inhalte an diese Millionen Leute ausgespielt werden. Bei TikTok ist es eher umgekehrt. Du kannst auch nur 10.000 Follower haben, aber deine Inhalte können dann viel mehr Menschen ausgespielt werden, was natürlich spannend ist. Dazu kommt, dass bis jetzt die Tonalität auf TikTok deutlich positiver ist. Also ich habe das Gefühl, dass so Twitter so eigentlich das Kontroverseste aktuell ist, Facebook auch eher mittlerweile so eine Bubble wieder ist für...
Oh, warte, du hast bei Twitter das Gefühl, es ist das Kontroverseste. Mhm. Ah, spannend, okay.
Also in meiner Meinung ist Twitter ganz schön eine kritische Plattform. Also nicht nur negativ
YouTube kritisch. YouTube lustig. Also mein Ranking wäre YouTube, Instagram, Twitter.
Nee, bei mir wäre Twitter das Kontroverseste, sicher auch eine intellektuellen und Medienbubble, aber auch sehr kritisch. Und Facebook wäre für mich auch für so extreme Randgruppen negativ und auch ein bisschen so das Jammern und Meckern. Genauso bei YouTube, glaube ich, hängt es ein bisschen von dem Content ab. Instagram war länger positiv, habe ich aber das Gefühl, wird jetzt auch immer negativer.
Ja, voll.
Und TikTok ist bisher noch jetzt wieder so, wie Instagram im Anfang war, sehr positiv, sehr freundlich und euphorisch.
Sehr jung ja auch.
Und sehr jung.
Ne, genau. Was, glaube ich, auch wahrscheinlich dazu, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber was dazu beiträgt, dass Kritik anders passiert, weil sich junge Menschen Gedanken um andere Dinge machen.
Ja, und es passiert viel weniger Kritik. Und ich glaube, weil du gefragt hast, was der Mehrwert ist für Leute, die sich dafür interessieren, durch Social Media, und das finde ich jetzt unabhängig von Musik, grundsätzlich für kreative Menschen, das Tolle daran ist, dass das Kreativität ein wenig demokratisiert hat. Das heißt, früher, als ich noch jung war, da musstest du immer durch sehr komplexe Gatekeeper, also um ins Fernsehen zu kommen oder um ins Radio zu kommen, das war eine sehr große Hürde.
Ja.
Das war fast unmöglich.
Ist es ja immer noch, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ist immer noch sehr schwierig. Und dazu waren auch die Produktionsmittel, also es war jetzt Musik zu produzieren oder ein Video zu produzieren, war auch viel schwieriger, weil Equipment viel teurer war, die Programme nicht verfügbar waren. Also du kannst heute zum einen ja sehr viel günstiger Dinge produzieren, egal ob das Videos sind oder Musik oder so ein Podcast. Und du kannst es eigentlich auch ohne fremde Hilfe distribuieren. Das heißt, du kannst es ganz leicht hochladen und es können Leute sehen.
Ja.
Und du kannst dich auch viel leichter mit den richtigen Kniffs selbst vermarkten. Und das ist natürlich spannend, weil jetzt aktuell die neuen Medien, und das ist eigentlich in allen Bereichen, fast die alten abgelöst haben. Das heißt, neue Kreative, neue Künstler entstehen in diesen Medien und machen auch ihre ersten Schritte da und schaffen es mittlerweile auch, sich Reichweiten aufzubauen, die so groß sein können, dass sie sich eigentlich sogar direkt vermarkten können, dass sie gar nicht mehr diese Institutionen, und das ist in allen Bereichen, Radio, Film, Medium, Kunst, Musik, gar nicht mehr vielleicht direkt brauchen, auch wenn sie dann später in der Professionalität, glaube ich, doch sehr bereichert werden können durch diese Institutionen.
Was ja ganz schön. Also ist ja auch schade, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn ich das machen würde, was du machst, würde ich immer nach Leuten suchen, die sehr viel Potenzial haben, aber eben noch lange nicht da sind, wo sie hinkommen können, um dieses Potenzial eben einfach auszuschöpfen. Das heißt, TikTok ist so ein bisschen das heutige, oder TikTok, Social Media generell. Früher hat man, glaube ich, so Tapes verschickt. Ich kenne das, weil ich habe mich natürlich wie jedes junge Mädchen, du lachst jetzt schon, eine Zeit lang mal sehr dafür interessiert, Sängerin zu werden.
Es ist noch nicht zu spät, Nila.
Es ist noch, ja, jetzt kenne ich dich schon so lange und es ist noch nichts passiert. Ich glaube, da wird nichts mehr draus. Bei anderen ist das anders gelaufen. Aber genau, das frühere Tapes verschicken, wo man, glaube ich, immer gehofft hat, da kommt was zurück, das kann man heutzutage besser in die eigene Hand nehmen.
Ja.
Das heutige Thema hast du jetzt einige Male schon angesprochen, was ja auch nicht nur zeigt, dass du wahnsinnig gut vorbereitet bist, sondern auch, dass das etwas ist, was uns überall begegnet, auch wenn wir es nicht immer so benennen, weil Bubbles eben auch für mich so ein Trendwort geworden ist, mehr oder weniger. Ich habe für die heutige Folge mal so eine Art These aufgestellt, ja.
Spannend.
Die muss nicht stimmen, ich finde sie aber tatsächlich spannend und wir schauen mal, was daraus wird. Die These lautet ungefähr so: In je mehr Bubbles man drin ist, desto größer ist der eigene Horizont.
Hm.
Hast du dazu ein erstes Gefühl?
Ich frage, ja, ich habe da direkt wahrscheinlich mehrere Gefühle. Die erste Frage.
Das spricht für dich als Mensch, Konrad, das spricht für dich als Mensch.
Ich habe mich erstmal gefragt, kann man in mehreren Bubbles partizipieren? Und da kann ich jetzt wahrscheinlich in beide Richtungen argumentieren. Und die zweite war, ist mein eigener Horizont abhängig zu den Bubbles? Oder ist die Anzahl, wenn ich jetzt annehme, dass du recht hast, und man kann in mehreren Bubbles partizipieren, ist nicht die Anzahl...
Das ist eine These, ne?
Ich sage dir nur mein Gefühl dazu. Ist nicht die Anzahl der Bubbles dann die Konsequenz meines Horizonts?
Warte. Ist nicht, sag die nochmal langsam den Satz, bitte. Die ist, Anzahl
also, wenn du sagst, nicht umgekehrt, das heißt, wenn ich einen großen Horizont habe, wird dadurch automatisch mein Zugang zu unterschiedlichen Bubbles gewährleistet und nicht, dadurch, dass ich in mehreren Bubbles bin, habe ich einen größeren Horizont. Also ich würde das umkehren, diese These. Ich würde sagen, in dem Moment, wo ich ein weltoffener Mensch bin und interessiert bin an unterschiedlichen Milieus und Menschen, habe ich vielleicht Zugang und Interesse an verschiedenen Bubbles und nicht umgekehrt.
Okay, das bringt mich tatsächlich zu einem Punkt, den ich mir, wo ich Recherche betrieben habe.
Stark.
Ganz unvorbereitet gehe ich hier ja nicht rein. Gegen dich muss ich ja auch irgendwie ankommen. Das war eingangs gerade das, was du gesagt hast. Was sind eigentlich Bubbles? Wie definiert man Bubbles so? Ich habe Bubbles eingegeben, wie man es tut bei Google.
Und bist bei Filterblase gelandet.
Im besten Fall bei Ecosia. Und habe viel gefunden. Ja?
Bist du bei Edi Paris gelandet?
Rezepte für Bubble Tea. Blasen aus Seife, Blasen an den Füßen.
Oh, stark. Lecker.
Was habe ich nicht alles gefunden?
Beim Whirlpool?
Wahrscheinlich, wenn ich runtergescrollt hätte. Auf jeden Fall habe ich sehr viel gefunden, was mich nicht interessiert hat. Und offensichtlich weißt du das, ich wusste das nicht, dass der Begriff Bubbles aus dem Begriff Filterblasen kommt. Was Filterblasen genau sind, darüber können wir gleich, habe ich mir rausgesucht, werde ich gleich wissenschaftlich relevant vortragen natürlich. Aber mir war das gar nicht klar. Ja, ich hatte in meinem Kopf, immer wenn Leute über Bubbles gesprochen haben, und es wird ja sehr wenig über Filterblasen gesprochen, sondern mehr über Bubbles. Ich glaube, wir können auch ein Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn jemand in diesem Podcast Bubbles sagt. Habe ich natürlich, ohne das jemals nachgelesen zu haben vor diesem Podcast, so ein Bild, so eine Definition in meinem Kopf gehabt. Und die war ehrlich gesagt viel gesamtgesellschaftlicher, als sie eigentlich per Definition gemeint ist. Mhm. Deswegen kurz die Frage an dich. Wenn du sagst, ich befinde mich in einer Bubble, was ist deine Definition davon? Also worüber reden wir eigentlich? Weil es ja wichtig, im Zuge eines Gesprächs einen ähnlichen Faden zu haben, den man verfolgt.
Dass ich eine riesengroße Seifenblase um mich herum gemacht habe.
Verstehe. Das ist also, deswegen bist du so ein super Gast für diesen Podcast, der dein Anspruch so groß ist.
Nein, ehrlicherweise, ich finde die Formulierung in einer Bubble sein tatsächlich interessant, weil ich die, glaube ich, so gar nicht sagen würde. Obwohl sie wahrscheinlich völlig richtig ist. Das in einer Bubble sein oder in einer
Das stimmt nicht, was du hast es vorhin zu mir gesagt, das ist mir aufgefallen. Off the record, unter drei hast du gesagt, irgendwas mit, naja, vielleicht ist es auch nur, weil das in meiner Bubble ist.
In einer Bubble und meiner Bubble ist vielleicht nochmal ein Unterschied.
Okay.
Ich glaube, aber was man damit meint. Wahrscheinlich jetzt Umgangssprache.
Nee, du.
Was ich damit meine.
Ich will wissen, was siehst du vor deinem inneren Auge?
Was ich damit meine, umgangssprachlich, ist, dass man in einem Kreis von Menschen ist, die ein ähnliches Wertesystem, eine ähnliche Herkunft, eine ähnliche Prägung haben und vielleicht auch eine ähnliche Sozialisierung, also sich in einem ähnlichen Milieu bewegen und damit aber sozusagen wie ein geschlossener sozialer Kreis, der ähnliche Codes hat, ähnliche Symbole, eine ähnliche Sprache und ähnliche Bezugspunkte.
Ich bin in deiner Bubble. Richtig oder falsch?
Richtig.
Alle deine Künstler sind in deiner Bubble. Richtig oder falsch?
Falsch.
Okay, schade. Andersrum wäre es einfacher gewesen, wenn du jetzt ja gesagt hättest. Entweder ich lese dir jetzt vor, was Wikipedia zum Beispiel sagt.
Ich bin sehr gespannt, was Wikipedia sagt. Eine also, seriöse Quelle. Ich sehe schon, du hast richtig wissenschaftlich gearbeitet.
Ich bin natürlich so wie ich. Na toll. Ich mich einfach in meinem eigenen Podcast bloßstelle. Nee, was ich ganz kurz
Wikipedia
sagen wollte.
Wikipedia ist übrigens auch eine Bubble.
Stimmt sehr, und ich bin auch nicht der größte Wikipedia-Freund. Trotzdem ist das die erste Plattform, auf die du stößt, wenn du Dinge einfach zusammenfassen willst.
Was uns sehr stark in die digitalen Filterblasen treibt.
Jetzt nimm doch nicht alles vorweg oder übernimm einfach diesen Podcast hier, ganz ehrlich. Ey. Nein, ganz kurz, bevor ich das vorlese. Ja. Was ich spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist, wie groß dein Ansatz ist für Bubbles. Mhm. Also weil du sagst, sowohl ethnisch als auch moralisch als auch bildungstechnisch, mhm, als auch, das sind ja substanzielle Dinge, die einem Menschen entweder anerzogen werden, mitgegeben werden oder die man sich selber über Jahre aneignet. Sehr groß für mein Verständnis, was natürlich auch schon verraten hat, weil du von einer bestimmten Bubble geredet hast und ich immer von ganz vielen Bubbles gefühlt rede. Also für mich kann eine Bubble auch einfach nur ein Hobby sein. Und dann, mhm, befindest du dich in dieser Bubble. Das heißt, ich sehe das sehr kleinteilig tatsächlich. Ich habe das gar nicht so groß gesehen.
Ich glaube, dass beides richtig ist. Also deswegen ist es, also ich glaube, das stimmt auch beides. Ich glaube, es gibt, du kannst theoretisch jede Nische und jeden
als Bubble bezeichnen.
Ja. Und das ist auch richtig, dass du sagst, hey, wenn wir beide jetzt Podcasts mögen, es gibt sicherlich eine Podcast-Bubble oder es gibt eine Klavier-Bubble und es gibt wahrscheinlich auch eine Weißwein-Bubble. Und genauso gibt es, aber das ist, würde ich sagen, so gleichzeitig, dass jedes Thema hat einen Bezug zu Menschen, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und dadurch in dieser Sprache und in diesem Thema Experten sind. Das ist die eine Art von Bubble. Die andere Bubble ist aber für mich soziologisch eben eher, wenn man sagt, die Bubble, in der du dich als Mensch befindest, also gesellschaftlich. Und das sind vielleicht auch noch mehrere, aber nicht mehr 30, sondern du hast natürlich schon eine Kernsozialisierung. Keine Ahnung, wir sind in Deutschland aufgewachsen, wir haben eine gewisse Bildung genossen, wir haben ein gewisses Umfeld, dann spielt sicherlich Ökonomie, also der Wohlstand, den du genossen hast und so weiter. Und das sind, glaube ich, dann so größere Merkmale, die dich auch einordnen. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Ebenen und das macht, glaube ich, dieses Thema Filterblase oder Bubble auch so schwer, weil du auch in unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen du das unterschiedlich einordnen könntest. Also könntest wahrscheinlich soziologisch sagen, es gibt gewisse Gruppierungen, mhm, du kannst es medienökonomisch, also kannst es ganz unterschiedlich definieren. Mhm. Und das macht es aber auch so spannend. Ich glaube aber, wenn man ein anderes Wort, das finde ich für die Annäherung nicht verkehrt, da versucht, würde man sagen, wahrscheinlich, könnte sagen, ist unsere Gang oder unsere Clique oder unsere Gruppe oder ein Stamm oder irgendwas, dem wir uns zugehörig fühlen. Und dann wird es, finde ich, schon ein bisschen greifbarer, wenn du sagst, okay, das ist meine Weißwein-Gang. Dann weiß ich, okay, ich kann mit den Leuten, das sind Menschen, die wissen, keine Ahnung, die kennen sich aus mit den Winzern, mit Trauben, mit der Herstellung von Wein und so weiter. Jahrgang, bla bla bla. Es gibt sicherlich eine Sommelier-Bubble, keine Ahnung, als Beispiel.
Das da wäre ich gern drin.
Ja, ich auch. Das ist dann sehr greifbar. Und es gibt Dinge, wo das sehr abstrakt wird. Und der Begriff jetzt in den letzten Jahren, da wirst du sicherlich drauf kommen, wurde ja eigentlich noch mehr dadurch geprägt, durch so Effekte wie so Echokammer-Effekt und sowas, durch eine Selbst...
Natürlich werde ich darauf kommen, weil ich natürlich weiß, was ein Echokammer-Effekt ist. Was ist denn das für eine Frage?
Ja, das dachte ich mir schon.
What the fuck?
weil es kam jetzt, das Thema wurde ja hochgespült dadurch, dass Menschen, das gesagt wurde, dass wenn du im Internet bist, du durch Algorithmen jetzt auf...
Nee, jetzt hör doch mal bitte auf zu reden.
Okay, gut, mache ich.
Mann, ey.
Wenn nämlich der zu viel
Sachen. Obwohl, ich möchte meine Gäste ja glänzen lassen. Guck mal, was ich mir für ein Brain eingeladen habe. Das ist quasi der Wikipedia-Eintrag, den er hier gleich vortragen wird. Bitte weiter, Konrad, bitte. Lass uns daran teilhaben.
Ich fasse mich kurz und dann kannst du glänzen.
Indem ich vorlese.
Wenn du vorliest. Nein, aber das frei, das, das, was ich sagen wollte, ist, diese klassische Filterblasen-Bubble-Thematik jetzt in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, kommt eben aus diesem Momentum, dass man sagt, dass wenn man auf Facebook, Google, Instagram agiert, die Algorithmen, Cookies, dies, das, dein Verhalten speichern und dir dann eigentlich wieder die Themen zeigen oder die Meinungen, die dich eh schon interessieren und dadurch du in deiner eigenen Meinung immer wieder bestätigt wirst. Und dass sie sich, also da gab es ja viel Kontroversen drüber, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, Weinliebhaber bist und mal Wein googelst, dann bekommst du alles zu Wein angezeigt und pro Weinsachen, aber nicht mehr vielleicht weinkritische Sachen. Mhm. Und dadurch wirst du sozusagen entstehen Blasen, die sich in sich selbst bestätigen und die Restrealität ausblenden. Und in diesem Kontext, glaube ich, weil es auch sehr kritisch diskutiert wurde, wurde dieses Thema und dieses Wort groß.
Zwei Sachen dazu.
Ja.
Zum einen, ich finde den Gedanken spannend, eben diese Unterteilung von großen Bubbles in kleinere Bubbles und dass es ja immer kleinteiliger werden kann. Und ich habe zufällig, ist mir gerade eingefallen, als du so drüber geredet hast, hast du zufällig diese Grafik gesehen, wo ein Atom aufgezeigt wurde, wie das aufgebaut ist mit Neutronen und überhaupt und Umlaufbahnen im Atom und das Universum daneben? Hast du das gesehen, diese Grafik zufällig? Hab ich nämlich, bin ich drüber, ach so, nein, sagt er übrigens.
Ja, nein.
Und das gegenübergestellt wurde, suche ich dir nachher mal raus. Und man so einen richtigen mindblowing Moment hatte, dass eigentlich das ganze Universum auch nur ein Atom sein könnte. Wie ich darauf komme, weil wenn Bubbles immer kleinteiliger werden, landet man irgendwann beim kleinsten Teil, bla bla. Das Zweite, was ich gerade spannend fand, was ich rausgehört habe aus dem, was du gesagt hast, auch an dem Weinwinzer-Beispiel, man kann das Wort Bubbles ja eigentlich benutzen als etwas Positives.
Bubbles sind auch übrigens in Champagner und Prosecco drin.
Ja. Auch das ist Konrad. Einfach mal so, ja.
Okay. Ist mir doch gerade aufgefallen, ja, nee,
das ist auch Bubbles. Wir lassen das stehen so. Das ist toll, dass du das gemerkt hast. Hey, ja. Finde ich spannend, dass man Bubbles im positiven Sinne benutzen kann. Nämlich, dass man Teil einer Bubble ist. Je nachdem, welche Bubble das ist, ist das was ganz Tolles und zeichnet einen vielleicht aus so. Und andererseits aber eben auch sehr negativ konnotiert sein kann. Nämlich, dass man gefangen ist in etwas, in dem man gar nicht gefangen sein möchte. Mhm. Was so ein bisschen mit dem zu tun hat, was du gerade über Filterblasen gesagt hast. Mhm. Ich komme jetzt mal zu der Definition.
Ja.
Und eben zu dieser Vorgeschichte, dass mir gar nicht bewusst war, dass der Begriff Bubbles so sehr aus dem Digitalen kommt, nämlich von dem Wort oder von dem Begriff Filterbubbles, was auf Deutsch eben Filterblasen heißt. Und Wikipedia sagt dazu nämlich, die Filterblase, Englisch Filterbubble oder Informationsblase, ist ein Begriff der Medienwissenschaft, der vom Internetaktivisten Ali aber mit ER hinten.
Pariser.
Ja, wie auch immer. In seinem gleichnamigen Buch verwendet wird. Laut Pariser entsteht die Filterblase, weil Webseiten versuchen, algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte. Das, was du gerade gesagt hast. Dies basierend auf den verfügbaren Informationen über den Benutzer, beispielsweise Standorte des Benutzers, Suchhistorie oder Klickverhalten. Daraus resultiert eine Isolation gegenüber Informationen, die nicht den Standpunkten des Besitzers entsprechen. Durch die Anwendung dieser Algorithmen neigen Internetseiten dazu, dem Benutzer nur Informationen anzuzeigen, die mit den bisherigen Ansichten des Benutzers übereinstimmen. So wird der Benutzer sehr effektiv in einer Blase isoliert, die dazu tendiert, Informationen auszuschließen, die den bisherigen Ansichten des Benutzers widersprechen. Du nickst wissend, weil du das alles natürlich schon vorher gesagt hast. Für mich war das, wie gesagt, recht neu. Also ich habe einmal Bubbles in irgendwie, wie du sagst, Gruppenklicken eingeteilt. Und dieses Digitale, dass Informationen zurückgehalten werden oder gefiltert werden, gar nicht so sehr mit diesem Begriff in Verbindung gebracht, weswegen ich auch vorhin zu dir gesagt habe, ich tue mich fast ein bisschen schwer mit dem Thema, was ich selber ausgesucht habe, weil ich nicht genau weiß, auf welcher Definitionsbasis man sich jetzt unterhält. Aber ich glaube, ich fände das ganz schön, wenn wir das auch wieder ganzheitlich betrachten und sowohl auf die Gruppen eingehen, als auch auf die in Informationsblasen im Internet eingehen. Ist das was, dessen du dir bewusst bist, wenn du online konsumierst, auf klassische Filterblasen bezogen? Oder ist das ein Learning, was du gemacht hast?
Ich glaube, man ist sich, also ich glaube, ich bin mir grundsätzlich dessen bewusst, aber im Alltag vergisst man das natürlich auch manchmal. Also, weil wenn man, also ich zumindest, wahrscheinlich viele auch manchmal, man auch als reine Ablenkung irgendwie Social Media oder sowas konsumiert, dann ist man, vergisst man das auch manchmal, dass wahrscheinlich der Content, der einem da ausgespielt wird, durchaus auf die eigenen Bedürfnisse schon ausgerichtet ist. Ich habe mal darüber gelesen und das fand ich ganz interessant, dass dieses Phänomen aber eigentlich gar nicht so neu ist. Also sprich, das kommt jetzt gar nicht nur durch Social Media und digital und hier Eli, whatever.
Pariser.
Pariser. Sondern, dass wir als Menschen eh dazu neigen, in unserem Kopf eine Art Filter zu haben und auch in der Psychologie und dass dieses Phänomen, dass wir eigentlich nach Dingen gucken, die unsere Annahmen bestätigen. Also das ist nicht jetzt was durch Internet gekommen ist, sondern wir haben gewisse Annahmen, wir haben gewisse Vorstellungen und unsere Wahrnehmung, unser Filter funktioniert so, dass wir wenn wir gewisse Glauben haben, suchen wir eher und nehmen auch eher Informationen auf, die uns, die diese bestätigen und suchen.
Rein menschlich meinst du jetzt, okay? Mhm.
Also schon immer, weil da kommt dann so ein anderes Hype-Wort, das heißt dann kognitive Dissonanz, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass es für uns ein unangenehmes Gefühl gibt, wenn wir innere Vorstellungen haben oder Beliefs oder Glauben oder Annahmen und dann unsere Erfahrung oder die Realität der aber widerspricht. Das ist kein schönes Gefühl. Mhm. Also wenn du glaubst, ich mache jetzt mit Konrad einen Podcast und der wird super und der wird aber dann total blöd, fühlt sich das nicht gut an. Das heißt, wir suchen eigentlich oder wir wünschen uns immer, dass das, was eintritt und was wir erleben, dem entspricht, das wir uns gedacht haben. Und genauso ist es mit Wahrheiten, mit Annahmen oder mit Gelernten. Also wenn du jetzt immer schon dein Leben lang geglaubt hast, dass in deiner Bubble das 1 plus 1 2 gibt, wäre das ziemlich bescheuert, wenn du irgendwann rausbekommst, das ist 3. Ja, das wäre ein sehr verunsicherndes Gefühl.
Aber was du damit sagst, ist, dass die eigene Bubble auch die eigene Wahrheit ist.
Ja.
Okay.
Deswegen fand ich das auch irgendwie, erst dachte ich mir, okay, krass, schwieriges Thema. Und dann dachte ich, habe ich nämlich natürlich ein bisschen damit beschäftigt, aber nachher dachte ich, okay, wenn man dann eine Spur tiefer geht, das ist eigentlich ein sehr, sehr philosophisches Thema, weil Bubbles und Filter und dann bist du ganz schnell eigentlich bei Wahrnehmung und dann bist du ganz schnell auch bei Erkenntnistheorie und bei Themen wie Kant und die Kritik der reinen Vernunft und dass man sagt, okay, jede Form der Wahrnehmung ist gefiltert und subjektiv. Das heißt, jeder Mensch für sich ist schon seine eigene Bubble. Weil du hast deinen Kopf, du hast dein Erlebnis und alles, was du wahrnimmst und auch jedes Gespräch ist halt in deiner Wahrnehmung sehr gefiltert, sehr subjektiv und du bist deine kleine Bubble und die Dinge kommen da an und du verarbeitest es die, aber das, was in deinem Kopf passiert, also auch rein neurologisch, also unser Gehirn ist eine Bubble und die filtert, unsere Wahrnehmung ist eigen und deswegen, was du gesagt hast, fand ich sehr schön in dem Kontext mit dem Atom und dem Universum, diesen Bildern, das ist glaube ich auch, ich glaube wir sind alle so wie eine Mini-Bubble, die dann wieder in größeren Bubbles stattfindet und interagiert. Und wahrscheinlich kommt daher auch das Bedürfnis, sich Bubbles zuzuordnen. Oder ich glaube, deswegen, das ist auch ganz menschlich, Nina gießt übrigens gerade Wein ein, weil wir so viel über Wein gesprochen haben.
Warte, dann gieße ich dir auch.
Ja, bitte, das ist großzügig von dir. Damit ich ein bisschen mitreden kann.
Ich wäre eine gute Winzerin.
Ich glaube, daher kommt auch das Bedürfnis, dass wir uns Bubbles, ich glaube, es gibt auch ein Zugehörigkeitsbedürfnis. Also ich glaube, wir wollen auch Teil von Bubbles. Wir wollen.
Eine Bubble will nicht alleine eine Bubble sein.
Genau, wir sind eine Mini-Bubble und uns fühlt sich auch gut an, wenn wir über Wein reden können, wenn wir über Dinge, wenn wir uns, wenn wir unseren beider gemeinsamen Lieblingsfußballverein haben und wissen, boah, der stört, das ist, ich glaube, es ist ein sehr intrinsisches, starkes, menschliches Bedürfnis, Teil etwas von zu sein. Mhm. Und dieses, ich möchte mich zugehörig fühlen, egal ob das einem Land ist, einem Verein, einer Leidenschaft, bedeutet auch Wissen und bedeutet auch eben, da bist du wieder bei Codes und auch bei Sprache, weil Sprache, finde ich, ist auch etwas, was sehr Menschen ausgrenzt oder auch sehr Menschen inkludiert. Mhm. Also wenn wir beide jetzt lange miteinander befreundet sind und wir reden, entwickeln wir auch unsere Sprache. Und unsere Insider-Jokes und diese Sachen. Und das ist dann für uns ein Zugehörigkeitsgefühl. Wenn jetzt jemand Drittes, Viertes dazukommt, muss der da erstmal sich reinarbeiten. Ja. Der ist nicht gleich Teil unserer beider Bubble.
Stimmt.
Und es fühlt sich für uns gut an, weil wir uns dadurch vertraut fühlen.
Und für ihn befremdlich.
Aber es fühlt sich erstmal für den anderen an, nicht unbedingt befremdlich, aber ich gehöre da erstmal nicht dazu.
Ja.
Ich muss das erstmal lernen. Und das finde ich einen spannenden Teil von diesen, und ich glaube, das überträgt sich dann natürlich auch auf so ein System wie das Internet und Social Media. Das sind ja aus meiner Sicht auch alles nur Spiegelungen von Gesellschaft. Da passieren jetzt ja nicht Dinge, die komplett neu sind. Sie passieren vielleicht schneller und anders, aber schon auch irgendwie ist es eine Reflexion dessen. Das heißt, natürlich entstehen da auch Bubbles und Firmen mit ökonomischen Interessen nutzen die und sagen, natürlich bestätige ich Menschen da drin und dann nutzen sie das mehr und konsumieren das mehr, weil es ihnen Spaß macht.
Thema Brainwash.
Genau. Und dann biete ich ihnen auch die Produkte an, die sie vielleicht eh wollen, weil ich das daraus lesen kann. Das macht ja für mich ökonomisch auch am meisten Sinn.
Ich glaube, was du gerade Spannendes gesagt hast, ist der poetische, philosophische Ansatz bei dem Thema, zu dem wir, glaube ich, automatisch noch kommen werden. Ich würde gerne einmal vorher dieses Digitale abstecken wollen. Und zwar da die Frage, du sagtest gerade schon, du bist dir dessen schon bewusst, aber du schaltest dieses Bewusstsein nicht immer aktiv ein, weil es manchmal auch einfach geil ist, sich keine Gedanken um jeden Scheiß zu machen. Was sind Plattformen, auf denen du dich, in welchen Bubbles würdest du dich plattformmäßig einordnen, auf denen du dich informierst, die du für Entertainment nutzt, wo bist du da unterwegs?
Meinst du jetzt mit Plattformen was mit Kanälen oder mit thematisch?
Sowohl als auch. Also ich schätze mal, dass du jetzt nicht für jedes Thema eine Plattform hast.
Nein, aber es unterscheidet sich natürlich ein bisschen. Also natürlich ist einfach beruflich Musik für mich ein großes Thema und ich bewege mich auf allen Plattformen, die mit Musik zu tun haben. Das sind Blogs.
Das ist in Zeiten von Bubbles auch ja eine bisschen vermessene Aussage zu sagen, ich bin überall, oder?
Ja, überall kann man wahrscheinlich eh nicht sein. Aber ich korrigiere überall ich versuche möglichst heterogen und divers, also unterschiedlich in Kontexten Musik, Medien zu nutzen. Also genreübergreifend, das heißt, ich nutze unterschiedliche Blogs, ganz kleine Mikroinfluencer, bin auf größeren Seiten unterwegs, also von allen, von Spotify, Apple Music zu Soundcloud, zu Bandcamp, zu Social Media Seiten, zu Thriller, zu.
Also aber wie findest du dahin? Also ist das so dieses typische, eins leitet mich zum anderen und da wird über das und da wird über das berichtet? Oder
also ich glaube, es ist eine Mischung aus einem realen Netzwerk. Also ich kommuniziere immer noch auch sehr gerne und viel mit echten Menschen.
Sehr schön.
Ja, und tausche mich mit denen aus und bekomme natürlich auch generations- und Bubble-übergreifend und höre mir an, okay, weil ich es auch spannend finde, genau solche Fragen zu stellen wie du gerade. Welche Medien nutzt du? Wo kriegst du gute Tipps? Wo findest du neue Musik? Wo entdeckst du deine Künstler? Was nutzt du gerne? Und schaue mir das dann immer alles an, also sammel das aktiv im echten Leben. Und gleichzeitig, wie du mir gerade schon eine Google-Leidenschaft unterstellt hast,
bin ich gar nicht.
Nein, tue ich aber. Ich bin auch jemand, der gerne Research betreibt im Netz. Also mir macht Entdecken Spaß. Und das ist auch ein großer Teil meines Berufs, ist ja neue Künstler oder Menschen mit Potenzialen zu entdecken. Und mir macht die Suche danach, das ist für mich wie eine Schatzsuche, die macht mir Spaß. Das heißt, ich kann mich da sehr drin verlieren und dann Social-Media-Kanal übergreifend oder es gibt ja mittlerweile überall auch, wer folgt wem oder bei Spotify, wenn du den Künstler hörst.
Magst du auch den?
Welche Spotify-Radio. Die Hörer hören welche anderen Künstler und es gibt eigentlich so eine Art, diese Mechaniken gibt es eigentlich fast auf allen Seiten. Mhm. Da kann man sich sehr darin verlieren, vielleicht kann man auch viel entdecken. Mhm. Und das mache ich, was Musik angeht, sehr intensiv. Das würde ich aber sagen, auch von bis, von gesellschaftlichen Dingen, Politik, Literatur, Kunst, ich mag, es zählt also auch künstlerische Sachen, ich mag Fotografie und visuelle Dinge sehr. Da finde ich dann auch, ist natürlich klar, das heißt du sagst YouTube, aber da ist dann zum Beispiel eine ganz andere Bubble auf Vimeo zum Beispiel oder auf anderen Seiten, wo dann eher die Leute, die Filme machen oder Werbung oder Kurzfilme auftauchen, die haben dann nochmal ihre eigenen bevorzugten Kanäle, weil sie das dann in anderer Qualität ausspielen können.
Was mit News?
Mit News, natürlich, aber ich weiß nicht, ob es spannend, ob News eine Bubble ist. Also wahrscheinlich auch. Bei News versuche ich, habe ich gerade letztens mit einer Freundin drüber geredet, auch jetzt, wenn dann so größere politische Ereignisse sind, finde ich es auch spannend, mich differenzierter damit zu beschäftigen. Also ich lese jetzt nicht irgendwie nur ein Medium, zum Beispiel als jetzt hier diese ganzen Ereignisse in Amerika waren, fand ich, das haben wir glaube ich auch sogar wir beide drüber geredet, hing ich auf ganz unterschiedlichen Medien, weil ich es spannend fand zu schauen, okay, wie berichten da unterschiedliche amerikanische Medien drüber?
Möchtest du keine nennen? Oder nennst Doch, du nee, gerade nee, nur keine?
Nee, okay. Nee. Ich kann sagen, also ich fand es, also keine Ahnung, natürlich dann Washington Post, New York Times, CNN.
Okay.
Also ich habe dann zum Beispiel gleichzeitig an dem Tag, wo dieser Sturm aufs Kapitol erfolgt ist, mir den Livestream von CNN angeschaut und fand es dann aber auch spannend, wie berichtet CNN darüber, wie berichtet Fox darüber, was passiert hier in Deutschland auf, keine Ahnung, NTV oder der Tagesschau, wie berichten Medien von, also klar, die klassischen Medien hier sind ja FAZ, Süddeutsche, Zeit, aber ich konsumiere auch die Bild, weil ich auch, ohne jetzt Werbung für die zu machen, aber ich
auf gar keinen Fall. Machst du wirklich?
Nein, was? Dass ich auf der Bild auch
konsumierst
schaue.
Konsumierst du die?
Ja.
Oh, da haben wir jetzt einen Interessenkonflikt hier in diesem
Podcast. Und das sage ich als jemand, der in sehr vielen Prozessen gegen die Bild aktiv ist. Also ich bin ruhig offen sagen, ich bin ein großer Feind der Bild, aber ich finde, man muss sich mit den Dingen, die man kritisiert und schwierig findet, auch aktiv auseinandersetzen.
Oh, richtig spannend. Könnte ich direkt das Thema shiften? Ja. Nur meine, nicht, weil manchmal, wenn man nichts sagt, dann stimmt man dem anderen zu. In dem Fall muss ich ganz klar sagen, ich bin ein Feind und ich Ich boykottiere dieses Medium geradezu. Aber nur kurz dazu. Mach weiter. Es ist ja.
Ja, also für mich, ich glaube, das ist ein ziemlich spannender Teil von Bubbles. Ich habe das, ich glaube, das mache ich aktiv, dass ich, also ich bin sicherlich und hoffe, kein Teil der Bildbubble, habe aber das Gefühl, genau weil ich das nicht will, will ich wissen, wie in diesem Medium.
Oh, das ist für mich Kopfweg, weil das ist so, wie kann man kein Teil von etwas sein, bei dem man weiß, was da drauf abgeht?
Es ist spannend. Ich glaube gerade deswegen, weil eine Bubble ist ja per Definition, hat ja auch Grenzen. Also wenn ich mich an einer Blase befinde, hat diese Blase ja auch eine Wand.
Absolut.
Und ich muss ja irgendwie auch diese Blase definieren und die Grenze definieren. Und um die abzugrenzen, was anderes, muss ich ja wissen, wovon grenze ich mich ab. Und für mich ist deswegen der Blick auf die Dinge, von denen ich mich abgrenze, schon wichtig.
Okay, da muss ich kurz sagen, ich will wirklich das Thema, weil das ist eigentlich auch spannend, aber muss ich denn, um diese Abgrenzung festzustellen, genau dieses bestimmte Medium wählen, was mit so viel negativem, rechtem, was auch immer, Reißerischkeit, das ist kein Wort, was es gibt, aber verbunden. Also muss ich genau dieses Medium wählen, um die Grenze zu finden? Oder habe ich nicht auch die Möglichkeit, nochmal anderweitig nach rechts und links zu gucken, um die Grenze für mich zu definieren?
Für mich ist es wichtig, weil es leider, und das kann man ruhig so sagen, immer noch das meistgelesenste Medium in Deutschland ist. Und auch ein meinungsbildendes Medium, ist es für mich schon sehr wichtig zu kennen und zu wissen, was da passiert, um auch dann mich dagegen wehren zu können und auch davon abzugrenzen.
Okay. Ich merke, ich lade dich wahrscheinlich wird es eine Premiere, aber das erste Mal nochmal, wenn ich soweit bin. Tatsächlich ist es bei der Zeitung mit den 4 Buchstaben sehr schwierig, in meiner Position eine öffentliche Aussage dazu zu formulieren.
Für mich wahrscheinlich auch, aber ich scheiß drauf.
Ja, und für dich auch nochmal in zweiter Reihe würde ich, also schon in erster Reihe irgendwie, aber ja auch in zweiter Reihe, was die Konsequenzen angeht zumindest. Mhm. Deswegen nehme ich mich da für den Augenblick vornehm zurück. Ich glaube, man hat durchgehört, was, glaube ich, meine sehr strikte Einstellung dazu ist. Ich hätte aber tatsächlich ein paar Fragen, aber die passen jetzt hier gerade nicht rein. Deswegen, News waren wir gerade. Sag da nochmal, was hast du auf deinem Tisch? Wo gehst du täglich rauf? Manche Leute stehen morgens auf und öffnen erstmal die Welt oder keine Ahnung was, um sich die...
Also die Welt öffne ich nicht. Mhm. Für mich ist es, ich würde sagen, so die tagesaktuellen Sachen, mit denen ich beschäftige, ist New York Times, Guardian, New Yorker, Zeit, Süddeutsche und FAZ und eben auch die Bild.
Okay. Spannend. Und heißt es, du gehst da morgens raus? Also sind das die Sachen, wo du morgens schon, die du als Push in deinem Handy hast oder was auch immer? Und dann,
ich gehe tatsächlich aktiv auf die Seiten. Ich würde sagen, das ist Teil, ein Szene-Trendwort, Morgenroutine. Ich würde sagen, das ist Teil meiner Morgenroutine, so wahrscheinlich ungefähr 20 bis 25, 30 Minuten am Morgen, also am Vormittag, in denen ich mir so eine Übersicht verschaffe über den News des Tages.
Ich habe gerade in der Definition vorgelesen, dass einem das angezeigt wird, was man selber mag, Vorlieben, dass man auch in diesem Zaun auch gehalten wird. Ich habe bei mir manchmal das Gefühl, jetzt wo ich diese Definition kenne, dass diese Art der Personalisierung gar nicht so gut funktioniert. Also, dass ich gar nicht auswähle, wo ich drin bin, sondern automatisch in etwas lande, was nicht zwangsläufig das ist, was mich am meisten interessiert, was ja die Definition so ein bisschen suggeriert. Also die sagt dir, das, was du magst, was du gut findest, das kommt automatisch zu dir. Wenn ich jetzt bestimmte Plattformen, sei es auch einfach nur ein Facebook, wo ich alle Jubeljahre mal drauf bin, öffne, sehe ich manchmal Dinge, die irgendwie gar nichts mit dem zu tun haben, was ich glaube, was mich interessiert, und bin jetzt auch, seitdem ich diese Definition kenne, ein paar Mal erschrocken davor, was mir da angezeigt wird, weil das entweder Dinge sind, die ich unterbewusst suche oder mir etwas aufgezwungen wird. Und wenn ich davon ausgehe, dass mir etwas aufgezwungen wird, dann sind wir beim Thema freier Wille. Auch ein großes eigenes Thema für sich. Inwiefern gibt es überhaupt einen freien Willen? Fühlst du dich, also kannst du gut darüber hinwegsehen, dass, du sagst ja bewusst manchmal, manchmal auch unterbewusst, manchmal ist es mir egal, dass es da offensichtlich eine höhere Macht in Form eines Algorithmus, der nicht greifbar ist, gibt, die dich lenkt? Ist das, also Für mich ist das gar nicht mehr cool, seitdem ich das weiß irgendwie. Und trotzdem werde ich mich wahrscheinlich nicht dagegen zur Wehr setzen in einer ganz bestimmten Form. Wie siehst du das?
Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich komplexes und großes Thema. Also der freie Wille und die Bildung des Willens und des Unterbewusstseins im Kontext unserer Mediennutzung ist ziemlich komplex und wahrscheinlich auch komplexer, als wir es jetzt hier behandeln können. Ich bin natürlich innerlich und romantisch geprägt ein Verfechter des freien Willens und finde alles, was das anfasst oder verändert, dramatisch. Mhm. Ich glaube aber, dass wir uns bewusst sein müssen und auch ich mir bewusst sein muss, dass alles, was wir konsumieren und jedes Gespräch, das wir führen, alles, was wir erleben und sehen, Teil unserer Willensbildung unseres Bewusstseins ist. Und wenn wir alle jetzt eine hohe, und da haben wir natürlich viel mehr als vor 20, 30, 40, 50 Jahren, eine so hohe Mediennutzung haben und Social Media und Internet und alles nutzen, ist es, glaube ich, eine Illusion zu glauben, auch wenn ich das sagen würde, das beeinflusst nicht unser Bewusstsein und unseren Willen. Das tut es sehr wohl. Und das ist auch die spannende Frage für mich, inwieweit unbewusst wir durch diese Algorithmen und durch das, was wir uns da anschauen, ohne dass wir es merken, beeinflusst werden. Und ich behaupte, wir werden alle in einem gewissen Rahmen, jetzt nicht von irgendwas verschwörungstheoretisch irgendeiner geheimen Macht, aber indirekt durch diese Nutzung beeinflusst, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wäre jetzt so eine Prognose, dass sich in den nächsten 10, 20 Jahren der Diskurs darüber auch verändern wird. Dass man sagen,
kritischer.
Dass man sagen wird, die Konsequenzen soziologisch, Kommunikation, Wissen, und man hat das ja jetzt schon in so Wahlkämpfen, dies, das, das ist hat eine größere Power und Einfluss, als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Und dadurch entsteht auch vielleicht eine größere Notwendigkeit in Schulen, in Bildung, des Umgangs damit und des Bewusstseins und der Regulierung. Und Regulierung ist natürlich immer Meinungsfreiheit und was weiß ich.
Schwierig, ja.
Aber ich glaube, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, umso mehr die Nutzung von diesen Medien steigt, wie auch der Umgang damit verbessert wird. Also dass man sozusagen, weil wir vorhin jetzt viel bei Wikipedia geredet haben, in der wissenschaftlichen Arbeit ist natürlich so Quellen ja ein großes Thema. Und Nachweisbarkeit und Validität und sowas. Und ich glaube, für viele junge Menschen ist, wenn die jetzt was googeln und es steht bei Wikipedia, ist das die Wahrheit.
Was Bullshit ist übrigens. Eine Plattform, die ganz komplex und ganz schwierig funktioniert.
Habe ich übrigens letztens, und da möchte ich jetzt Werbung machen, ich weiß gar nicht mehr wo, auf ARD oder ZDF in der Mediathek ist aktuell, weiß nicht wann du das ausspielst, eine ganz großartige Doku über Wikipedia. Mhm.
Auch guter Tipp für mich einfach.
Ja, die ich sehr empfehlen kann, wo das sehr, sehr spannend und zwar sowohl positiv als auch kritisch beleuchtet wird. Und es ist natürlich ein Problem, weil natürlich Wikipedia nicht die Wahrheit ist.
Ja.
Und an manchen Stellen ist es toll, dass dieses Wissen so verfügbar ist und das steht auch.
Deswegen ganz kurz zu meiner, also nicht, weil ich mich rechtfertigen möchte, das ist keine Plattform, die ich valide um große Informationen, aber gerade bei Begriffen wie Filterblase, glaube ich, ist das absolut okay, bei faktischen Dingen etwas zu nutzen, wo Leute Dinge zusammengetragen haben. Das ändert sich, sobald du über Geschehnisse, Personen und einfach sehr subjektive Dinge berichtest. Da finde ich das auch absolut keine Plattform, an der man sich ein Beispiel nehmen sollte, um das als valide Information zu nutzen.
Ja, die Idee von Wikipedia ist großartig, weil es ist die Utopie, dass das gesamte Wissen der Welt frei für jeden verfügbar ist.
Ja gut, wenn es eine Utopie ist, ist es halt eine Utopie, ne?
Ja, aber eine Utopie ist ja immer was, was man vielleicht auch irgendwann erreichen kann.
Aber was halt aktuell nicht keiner Realität entspricht.
Einfach. Genau, jetzt ist es natürlich so, dass Wikipedia eine Sammlung ist, die sehr nah daran kommt, vielleicht hier und da, aber auch oft Meinungen widerspiegelt. Und natürlich auch, wenn man in der Theorie die ganzen Editoren da Dinge mit Quellen belegen müssen.
Eine Bubble ist.
Ja. aber das ist eben das Spannende daran, dass man eben gucken muss, wie man, also ich glaube, was wir brauchen ist, den Geist und die Instrumente, wie wir mit den Quellen und den Informationen und dem Input, den wir aus dem Internet generieren, umgehen. Und auch die kritische Distanz dazu. Und das ist gar nicht so einfach, dass man selber reflektieren kann, wie nehme ich das ernst und wo muss ich vielleicht nochmal 3, 4, 5 andere Quellen.
Dass man es nicht selber reflektieren kann. Das heißt auch wiederum, weil das war auch ein anderer Gedanke, den ich hatte, man kann sich seiner Bubbles nicht unbedingt bewusst sein.
Nee, ich glaube, dass es sogar hier und da ein Wesensmerkmal einer Bubble ist, dass man sich derer nicht bewusst ist. Da sind wir auch dann bei Privilegien und sozialen Milieus und jetzt auch in diesen ganzen White Privilege-Diskussionen. Natürlich sind die meisten, jetzt so viel natürlich exponierten alten weißen Männer, sich gar nicht bewusst, dass sie alte weiße Männer sind und die Privilegien und die Situation und alles, was das mit sich bringt, sondern das ist halt ihre Normalität, das ist ihre Bubble. Und die setzen sich natürlich nicht jeden Tag damit auseinander, inwieweit sie eine andere Lebensrealität haben als der Rest der Welt. Und dass sie Privilegien haben, die der Rest der Welt nicht hat. Sondern das ist für sie halt ihre Normalität und sie setzen das nur in Bezug dazu. Und das ist sehr unbewusst. Und es wird.
Spannende Frage, ehrlich gesagt, inwiefern das verwerflich ist. Also inwiefern kann man das Unterbewusstsein eines Menschen angreifen?
Man kann, glaube ich, das Unterbewusstsein nicht angreifen, aber man kann, und das macht ja die Gesellschaft gerade auf ganz unterschiedlichen Ebenen, Menschen schon, zumindest meiner Meinung nach, eine Erwartung haben, dass Menschen sich reflektieren und sich mit ihrer Position in der Gesellschaft auseinandersetzen und die auch kritisch
Ja,
reflektieren.
okay. Gebe ich dir recht.
Und das tun manche Menschen, die privilegiert sind, deutlich weniger, weil sie einfach nicht so viel Not haben
Oder aus Prinzip gar
oder
nicht.
aus Prinzip, weil sie ignorant sind oder weil sie einfach sagen, mir steht das zu. Und natürlich, ich glaube, dass Menschen wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist das eine spannende Frage, ob Menschen, die nicht privilegiert sind und die in Armut und Schwierigkeiten leben, ob die sich dann so reflektieren. Das ist auch spannend. Also ob die sich ihrer Stellung immer so bewusst sind. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich auch was Menschliches ist, dass man sich seiner eigenen Lebensrealität nicht immer in der ganzen Konsequenz in Abgrenzung in Relation zu allem anderen bewusst ist.
Für mich ist das Thema Bubbles sowas, das Wort, also ich finde das, für mich ist es irgendwie ein Hipster-Wort, ja. So wie es mit viel, also manchmal werden ja Worte auch, die einfach oft benutzt werden, plötzlich zu Hipster-Worten, obwohl sie gar keine sind. So ist es für mich mit diesem Wort. Wirklich ein fantastisches Trinkspiel in diesem Podcast. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Mir ist das Wort zum ersten Mal entgegengetreten, vor 15 Jahren würde ich es.
Darf ich kurz was sagen?
Ja, was denn?
Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt und jetzt ist mir eingefallen, als du, weil ich habe gesagt Szenewort, was Quatsch ist. Du hast gesagt Hipsterwort und ich habe die ganze Zeit das Wort gesucht, Buzzword. Und das ist mir nicht eingefallen.
Für was? Was? Worum geht's?
Nein, man nennt, es gibt also für diese Worte, die so trendige Wörter werden, die von vielen benutzt werden, die nennen sich ja Buzzwords.
Haben wir in diesem Podcast darüber gesprochen? Oder war das im
Nein, ich
letzten
habe ich,
Podcast?
nein, ich, nein, ich hab vorhin das Wort gesucht und mir ist es nicht
Ah,
eingefallen. Und ich habe es dann,
Buzzword.
ja, und ich habe es dann Szenewort genannt. Und du hast jetzt gerade gesagt Hipsterwort.
Ja.
Und dann ist es mir eingefallen, dass das eigentlich man in der Hipstersprache das
Aber
Buzzword
das kenne ich
nennt.
gar nicht.
Ja,
Was heißt
das
denn Bass heißt doch eigentlich was, was,
BUZZ.
genau, aber das heißt doch eigentlich was, was
Ein
Krach macht,
Wort,
was
das
Aufsehen erregt,
ein
sozusagen.
Trendwort.
Genau, ein Trendwort. So
Ja,
ist
Entschuldigung,
das Wort,
ich
nee,
bin
nee, alles gut. So ist das Wort Blasenbubbles für mich. Und mir ist das das erste Mal vor 15 Jahren ungefähr begegnet. Und zwar, als ich das erste Mal in Amerika war und mich dort mit Gleichaltrigen unterhalten habe und gemerkt habe, ich weiß, wer deren Präsident ist, aber die haben nicht den Hauch einer Ahnung, was in Deutschland abgeht. Und auch Dinge wie, also wirklich offensichtlich hatte ich es wirklich auch mit dummen Menschen, tut mir leid, aber mit dummen Menschen zu tun, die irgendwie so waren,
Du bist also in der klugen Menschenbubble.
na, also auch, wenn ich heute mit dir rede, habe ich das Gefühl, ich bin in der dummen, du bist in der klugen und ich frage
Quatsch.
mich, wie sich unsere Wege überhaupt gekreuzt haben. Nein, aber wirklich mir dumme Fragen gestellt haben, ob es in Deutschland schon das und das gibt. Also fast so Fragen, wie habt ihr eigentlich Autos? Und ich denke so, du fährst einen BMW. So. Und da bin ich dann nach Hause und habe mich wiederum mit anderen Leuten unterhalten und war so, was? Warum lernen die das denn? Warum ist denn das so, dass wir so viel wissen über diese Welt, gefühlt, und die Amis nicht? Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, naja, es ist ganz krass, die leben halt in der Bubble. Damals noch ganz groß. Und ich weiß noch, wie ich das in meinem Teenager-Ich wirklich bildlich abgespeichert habe als, das ist Amerika und da drum ist eine Blase. Ja, es hat mir aber total geholfen zu verstehen, warum Dinge in manchen Ländern so laufen, wie sie laufen, weil es einfach durch diese Blasengrenze kein Durchdringen nach rechts und links gibt. Und das fand ich damals total spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Unterschied, auch auf meine These bezogen, was ist der Unterschied zwischen Menschen, die in einer Bubble oder in weniger Bubbles leben und dem Unterschied von Menschen, die in vielen Bubbles leben, vor allem im Hinblick darauf, dass wir sind jetzt sehr negativ geworden, ja, also wir haben das sehr negativ konnotiert mit man ist gefangen, man darf nicht entscheiden, freier Wille. Wie ich eingangs gesagt habe, kann man das natürlich aber auch positiv, nämlich konnotieren mit einem gewissen Wissensstand, mit gewissen Privilegien, dass man da drin sein kann. Aber was ist was differenziert diese Menschen?
Also ich fand das immer spannend und ich glaube auf eine Art und Weise du auch, dass man versucht, Teil und ein Verständnis für möglichst viele Bubbles zu gewinnen. Und das glaube ich, jetzt, wenn ich jetzt an dich denke, kennzeichnet das unter anderem der große Spaß und die große Freude und Neugierde am Reisen.
Ja.
Für mich ist Reisen ein ganz schönes Bild und eine ganz schöne Analogie zum Bubble durchbrechen. Weil wenn man in unterschiedliche Länder, Kontinente und Kulturen reist und sich versucht, nicht nur irgendwie in den Whirlpool zu legen und am Strand zu liegen, sondern in die Kulturen einzutauchen, ist es ein Versuch, seine eigene Bubble zu durchbrechen. Und das finde ich etwas persönlich mit das Schönste am Reisen, dass es eben, weil du vorhin das gesagt hast, den eigenen Horizont vergrößert.
Ja.
Weil man zumindest einen Kurzausflug macht in andere Bubbles. Und genauso ist es aber auch jetzt in einem kleineren Kontext in Berlin, kannst du natürlich auch, wenn du eine Offenheit hast für Menschen mit anderen Berufen, in andere Clubs, andere Restaurants, andere Bars, man kann das ja schon proaktiv aufbrechen. Und ich glaube, oder was, woran ich dann auch denken muss, ist so dieses Thema, weiß nicht, wie weit du dich damit beschäftigst, so Inklusion, dass man an Schulen und da sagt, okay, man muss das, sollte das auch öffnen. Also so, das fängt ja da schon an, das Bildung, dass man sagt, okay, Privatschulen sind dieser elitäre Kreis. Und ich glaube auch da, dass schon in der Schule es anfängt, dass man umso heterogener die Zusammenstellung der Menschen dort ist, umso mehr lernt man schon, dass es links und rechts was anderes gibt. Und sich damit auseinanderzusetzen, dass das eine andere Sprache ist, eine andere Herkunft ist, andere Umgangsformen, andere Interessen, andere Nöte, andere Vorteile. Und das, also für mich bin ich weiß nicht, ob ich die Frage damit beantworte, aber mein Gefühl dazu ist, dass ich die Auseinandersetzung mit möglichst vielen Bubbles und mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen, Kulturen, Milieus und sich darauf einzulassen, extrem wichtig finde, um den eigenen Charakter zu bilden, um ein Verständnis für Menschen zu entwickeln, um eine kulturelle Sensibilität, eine kulturelle und kommunikative Kompetenz zu entwickeln, wahnsinnig wichtig ist. Und natürlich, das ist auch manchmal was nicht, das klingt jetzt immer so romantisch und es ist auch ganz oft anstrengend. Weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die ganz anders sind als du und die eine andere Sprache haben und ein anderes Temperament oder eine andere Herkunft, dann kann es auch zu krassen, also um es jetzt nicht nur immer zu romantisieren, obwohl du es gerade romantisieren wolltest, hat auch viel mit Konflikten zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, vielleicht zu erkennen, eine Horizonterweiterung und auch eine Stimulanz und eine Inspiration, die über deinen Horizont hinausgeht. Und vielleicht auch zu merken, dass Menschen, die wo ganz anders herkommen, ganz anders denken, anders reden, anders fühlen, und jetzt lande ich wieder zum zweiten Mal bei deinem Atom-Universum-Bild, dass ich schon irgendwie der Überzeugung bin, dass wir am Ende des Tages, ohne jetzt zu hippie-mäßig zu klingen, uns dann doch alle in unserer Mini-Bubble doch sehr ähnlich sind. Also die Unterschiede bei uns Menschen, so groß sie vielleicht auch oberflächlich sind, ich glaube, so ähnlich sind wir uns dann doch alle. Und immer wenn wir das schaffen, diese Bubbles und diese Grenzen zu überwinden und zu erkennen, dass unsere Grundbedürfnisse und die Grundideen eigentlich von allen gleich sind, ich glaube, ist das eine Chance für sehr viel Harmonie und Frieden und auch für eine gute Zukunft.
Du hast gerade was gesagt, was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat im Hinblick auf meine Horizontthese, aufs Reisen bezogen. Ich bin ja ein sehr bildlicher Mensch, wenn ich mir das bildlich vorstelle und ich liebe Seifenblasen und ich bin eine wunderschöne kleine Seifenblase in meinem Kosmos und ich reise und ich treffe auf eine andere wunderschöne Seifenblase, dann, jedes Kind wird es kennen, schließen sich diese beiden Seifenblasen zusammen und werden zu einer größeren Bubble. Das bringt mich ein bisschen dazu, eigentlich zu sagen, meine These ist genau das Gegenteil. Weil umso größer meine Bubble wird, umso weiter ist mein Horizont, weil sich mir immer mehr Bubbles angeschlossen, also weil ich Teil von, oder die von mir, ich von ihnen, wie auch immer.
Dass nicht unterschiedliche Bubbles, sondern eine größere wird.
Das, genau, und das auch das Optimum, auch auf das Bildungsthema, was du gesagt hast, auf Inklusion und so weiter, eigentlich ist, dass wir es nicht schaffen, immer kleinteiliger zu werden, sondern dass wir es schaffen, zusammenzuwachsen,
umarmender
und größer
zu werden.
Ja. Genau, und das mit einzubeziehen und auch diese Grenze, also wirklich dieses Bild von der Seifenblase ist da so krass, finde ich, zu sehen, dass nicht zwei aneinander pappen, sondern dass aus zwei Seifenblasen eine wird, würde eigentlich am Ende des Tages bedeuten, dass meine These, was völlig okay ist, völliger Bullshit ist, dass mehrere Bubbles den Horizont erweitern. Oder natürlich auch wieder Auslegungssache, weil mehrere Bubbles, die sich zusammenschließen, erweitern den Horizont. Könnte ja auch, wäre dann wiederum die richtigere These.
Das setzt natürlich aber voraus, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Neugierde und auch den Mut, seinen Horizont zu erweitern und auch seine Bubble zu erweitern und auch andere Bubbles kennenzulernen. Und es gibt in diesem ganzen theoretischen Komplex von diesem, also wie gesagt, es gibt auch eben, ich glaube, das ist auch ein Impuls, der da ist, und gleichzeitig gibt es aber den anderen, den wir mit Filterblase oder Echokammer-Effekt vorhin beschrieben haben, aber es gibt zum Beispiel auch den von einen defensiveren Ansatz von zum Beispiel einer Schweigespirale, ist auch so ein soziologisches Konzept, dass Menschen, wenn Meinungen oder Bubbles zu groß und zu stark werden, sich niemand mehr traut, der großen Meinung zu widersprechen. Und dadurch, dass es dann die Widersprüche, auch wenn sie existieren, nicht mehr eine Stimme bekommen, die dominierende Meinung, auch medial dominierende Meinung, plötzlich sich sozusagen selbst bestätigt. Nicht, weil es richtig ist, kein Korrektiv mehr gibt. Ja. Einfach, weil es dann auch unbequem ist, die größte Bubble zu widerfragen.
Ja.
Oder zu widersprechen, dir zu widersprechen. Und das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt, dass vielleicht auch eine spannende Theorie, dass für die Vereinigung von unterschiedlichen Seifenblasen wahrscheinlich auch der Mut da sein muss, die aufzureißen, aufzubrechen, um sie sozusagen zu vereinigen. Und teilweise, glaube ich, und das ist ein Punkt, der durch diese digitale Mediennutzung, aber generell auch durch unsere Art von Medien schwierig wird, dass wenn ein gewisses Agenda-Setting stattfindet und Themen zu groß werden, Meinungen zu groß werden, dass auch gar nicht mehr so leicht ist, denen zu widersprechen, oder Menschen, die diesen Meinungen widersprechen, auch oft, wie sagt man am besten, negativ konnotiert werden.
Ja. Und auch abgestempelt
werden. Und da kommt man jetzt hier in Deutschland ganz schnell, und ich bin wirklich, kann man ja sagen, auch wieder als kurzer Disclaimer, würde mich eher klar in einem sehr, sehr, wahrscheinlich eher weit links oder eher links der Mitte so verorten. Aber was ich halt spannend finde, auch da wieder ähnlich wie mit der Bild, auch wenn ich da mich klar positioniere, heißt das für mich nicht, dass ich die Auseinandersetzung mit Menschen, die eher rechts sind, scheuen darf. Und das ist auch ein Problem, sondern ich glaube, wir müssen uns mit den Ängsten und den Ursachen von Menschen anderer Gesinnung oder anderer Bubbles aktiv auseinandersetzen und ins Gespräch gehen, in Diskussion gehen. Ja, ich weiß, ja.
Da muss ich schon wieder tief durchatmen.
Ja, ich weiß, aber deswegen, ich ahne das, aber weil das passt zu dem Boykott, den du gesagt hast. Ich glaube, dass ein Boykott und eine Ignoranz und eine Ablehnung und Hass tatsächlich nicht die Bubble größer macht, sondern kleiner macht. Und auch wenn natürlich mein innerer emotionaler Impuls ist, Menschen, die menschenverachtende oder innerlich für mich nicht nachvollziehende Haltung hat, natürlich mein erster Impuls immer wäre zu sagen, Cetera, Mordio, irgendwie Totschlag, ist es für mich doch eher, ich will verstehen, woher die kommen, ich will die Ängste verstehen, um im besten Fall mich mit den Ursachen auseinanderzusetzen, mit den Meinungen auseinanderzusetzen, was man in der Demokratie meines Erachtens nach auch muss, und versuchen, die mit Argumenten, auch wenn das manchmal sehr, sehr schwierig ist, in meine Bubble zu holen und nicht sozusagen zu sagen, okay, die sind auf jeden Fall raus.
Ich muss da, wie gesagt, tief durch. Ja. Ich gebe dir trotzdem mit vielen Dingen recht, was Demokratie, was man muss versuchen mit Argumenten und so weiter. Ich gehe da immer nicht von jemandem aus, der nicht denselben Bildungsstand wie ich genossen habe. So, da, was heißt, da kann ich verstehen, aber da habe ich mehr Verständnis dafür, dass dieser Mensch anders sozialisiert wurde, weniger Mittel hatte, sich zu informieren, was auch immer. Wenn ich jetzt aber von demselben Grad ausgehe, auf Augenhöhe in dem Sinne, dann bleiben mir da auch einfach die Worte weg zum einen. Und zum anderen finde ich, so ein bisschen greift da auch fast, ich bin ja anerkannter, musste auch nicht zu sagen, ist meine AfD-Gegnerin ohne Ende. Wenn man die mal nicht kommentiert, dann ist es ganz oft so mit Menschen, die du aus deinem Leben streichst, die sind zwar nicht weg, aber sie werden leiser dadurch. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht ist das auch das Richtigere, nicht auf alles so einzusteigen, um dem eine Plattform zu geben, sondern ihr macht euer Ding, ich hab euch für mich kategorisiert und das ist halt, es gibt halt Dinge im Leben, die sind richtig und die sind falsch. Ganz viele Sachen sind grau, ja, aber es gibt ein paar Dinge, die sind schwarz und weiß. Und jemanden bei schwarz oder weiß zu verorten, ist mein gutes Recht in bestimmten Dingen. Und da sehe ich dann auch gar keinen, lass uns im Grauen treffen und diskutieren, nein.
Das sehe ich, glaube ich, aber, glaube, da bin ich gar nicht anderer Meinung. Das sehe ich genauso. Allerdings, der einzige Punkt, glaube ich, in dem ich dann anders damit umgehen würde, ist, ich finde auch, dass man diesen Menschen keine Bühne geben muss. Aber ich finde schon, dass man sich mit diesen Menschen und vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber sonst auseinandersetzen muss. Und ich glaube, ich habe da vielleicht dann doch so ein idealistisches, vielleicht auch verklärtes Menschenbild, dass ich, egal mit wem, wer abseits ist, es zumindest versuchen will, den zurück in meine Bubble der Menschlichkeit und der Grundrechte und der Nächstenliebe und dieser Dinge zurückzuholen. Weil ich glaube, Menschen, das hat Ursachen, das hat viel mit Angst zu tun, es hat viel mit Unsicherheit zu tun, dass Menschen da landen. Und das für mich irgendwie immer ein Anreiz ist, nicht irgendwie, weil das sind ja nicht irgendwie zwei Leute, das sind ja leider mittlerweile sehr viele Menschen.
Ja, das stimmt.
Die abzuschreiben, weil dadurch werden die größer, dadurch wird es mehr und dadurch wird es gefährlicher.
Also, versteh mich nicht falsch, ich gebe dir sogar in allem recht und sage, das ist ein Idealismus, den ich gerne hätte. Ich weiß nur, selbst, ich wäre sogar bereit, mich auf ein Gespräch oder was auch immer einzulassen. Und kenne mich aber selbst gut genug, dass ich, also ich kann erstens nicht schwer vergessen, was jemand 50 Jahre, lass es einen Gauler, ja, jetzt sind wir bei dem Thema, 60 Jahre in seinem Leben davor gepredigt hat, kann ich schwer über den Haufen werfen, wenn ich in ein Gespräch reingehe, was mich als sehr emotionaler, sehr impulsiver Mensch natürlich unfassbar angreifbar macht und unfassbar unkontrolliert macht, ja. Das heißt, ich glaube, ich meide auch aus Selbstschutz mir gegenüber und auch der anderen Person gegenüber solche Konfrontationen, obwohl ich wahnsinnig viel zu sagen hätte, theoretisch. Und deswegen ist es schwierig. Also ich glaube, es ist auch ganz doll persönlichkeitsdriven.
Aber das ist eben ein richtig klassisches Bubble-Thema.
Ja.
Und für mich ist...
Aber schließt den Kreis wieder zum...
Ja, ja, aber das ist genau das, was ich meine, ist, dass... und ich kann den emotionalen Impuls total nachvollziehen. Ich glaube aber, dass das auch Teil des Problems ist, dass, und zwar wechselseitig, also von beiden Seiten, dass die... das ist, und auch wahrscheinlich eine gesellschaftliche Fragestellung ist für die nächsten Jahre, weil, und man sieht es auch in Amerika, du hast plötzlich eine Nation, die in zwei Teile zerklüftet ist.
Absolut.
Wie willst du das lösen, wenn die nicht anfangen, miteinander zu reden?
Die machen das schon, der Biden und die Harris.
Aber du weißt, was ich meine. Also das ist jetzt wie so zwei große Bubbles.
Absolut,
und ja, das muss, du kannst das nur lösen, weil indem du dann eine Kommunikation aufbaust. Und das ist vielleicht unbequem und hat man vielleicht auch keinen Bock drauf und das ist vielleicht auch das.
Boah, aber muss ich das machen? Kann ich Leute vorschicken? Wirklich, ehrlich. Es fuckt mich so ab, ey. Ich weiß auch, dass du recht hast, aber es hat auch was mit Können zu tun. So.
Ja.
Konrad.
Ja.
Menschen, die in mehreren Bubbles lesen, haben ein weiteres Leben. Nicht lesen, leben, haben einen weiteren Horizont. Ja oder nein?
Ich glaube, ich würde immer noch mit der gleichen Antwort kommen und sagen, nee, Menschen mit einem weiteren Horizont haben einen Zugang zu mehreren Bubbles.
Okay. Menschen mit einem weiteren Horizont haben einen Zugang zu mehreren Bubbles.
Was ich damit sagen will, ist, dass wenn man eine gewisse Toleranz und Offenheit und Interesse und Neugierde und Mut hat, dann bringt das mit sich, dass man einen Zugang möchte und sich wünscht und erarbeitet in mehrere Bubbles. Und nicht, dass man Teil mehrerer Bubbles ist, erweitert den Horizont.
Ich bin froh, dass ich nochmal nachgefragt habe. So habe ich es auch verstanden.
Gut.
Ich glaube, mein Aha-Effekt war in dem Fall, Menschen in mehreren Bubbles werden automatisch zu Menschen in einer großen Bubble,
ja. Was
automatisch sehr viel inkludiert, was immer recht gut ist, wenn man Neugierde, Toleranz und solche Dinge in sich aufnehmen kann. Eine letzte Frage noch. Vorletzte.
Vorletzte.
Vorletzte. Was glaubst du, was die Lösung ist, um aus diesen Bubbles rauszukommen? Beziehungsweise ist die Lösung natürlich eine gewisse Informationskompetenz, aber gerade auch an Leute, die, weiß nicht, lass es noch eine Generation vor mir sein oder meine, da rauszukommen, sich da zu helfen und zumindest das Gefühl zu haben, man hätte einen erweiterten Horizont. Was kann man da machen? Ich erwarte keine Lösung des Riesenproblems.
Ich glaube, eine plakative Antwort wäre Bildung.
Ja. Die Lösung zu so vielen.
Und ich glaube, und Bildung im auch im weiteren Sinne, nicht im klassischen, ich muss zur Schule gehen oder zur Uni, sondern in Form von Bilden, einen Charakter bilden, eine Meinung bilden, dass man sich mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt, dass man neugierig bleibt, dass man Dinge hinterfragt, dass man Dinge recherchiert, dass man das Interesse hat, sich mit vielen Menschen unterschiedlicher Konturen, unterschiedliches Backgrounds auseinanderzusetzen. Ich glaube, hungrig bleiben, neugierig bleiben, offen bleiben, ist wahrscheinlich grundsätzlich eine ganz gute Anleitung, so zumindest aus meiner persönlichen Sicht, den Horizont zu erweitern.
Ich frage mich gerade, ob es eine gute Idee ist, zum Beispiel, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es diese Filterblasen gibt, auch wenn man Informationen zu einem Thema einholt, nicht nur nach dem Thema zu suchen, sondern ganz bewusst nach der Kritik und quasi der Opposition zu diesem Thema zu suchen. Weil die Dinge sind ja im Internet verfügbar, das ist ja nicht so, als wären sie nicht da. Es geht ja darum, dass sie dir nicht angezeigt werden, weil sie nicht das Naheliegendste sind, was du suchst. Die Frage ist, sollte ich hinter jedem Begriff, wenn ich Demokratie eingebe, ich hoffe, wir sind alle der Meinung, dass das etwas Gutes ist, aber trotzdem, sollte ich dann nicht nochmal im Zuge meiner Recherche Kritik an Probleme der Demokratie und so weiter eingeben, um mir auch der anderen Seite bewusst zu werden?
Das war ja meine These vorhin. Also das ist ja im Endeffekt die These jetzt zu Bild oder AfD, die ich vertrete, wo ich sage, unbedingt. Für mich ist das...
Na gut, bei der Bild-Zeitung ist jetzt nicht sonderlich überraschend, was da... Also
ja, ich weiß es nicht.
Dafür ist
ich,
das zu so gefest.
Ich glaube...
Oh, wir dürfen nicht darüber reden.
Das ja, war, wir dürfen nicht darüber reden.
Okay, aber ich verstehe, was... Okay. Mhm.
Ich glaube auf jeden Fall zu sagen, ja, unbedingt, um ein Thema zu erfassen und zu verstehen und sich eine Meinung zu bilden, sollte man immer möglichst viele unterschiedliche und kontroverse Seiten dazu hören und sich damit beschäftigen und sich dann die eigene Meinung bilden und sich eben nicht nur, und das ist egal, ob das im Netz ist oder in der realen Welt, nicht nur auf einen Gedankenstrom oder Meinungsstrom verlassen.
Hinterfragen ist ja immer eine hinterfragen. Gute Sache.
Also aber das ist, glaube ich, und das, glaube ich, verbindet uns beide. Ich glaube, wir beide neigen auch eh dazu, grundsätzlich, egal ob im 1-zu-1-Gespräch oder mit vielen Menschen, Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, hinterfragen ist gut. Also ich glaube, hinterfragen ist eine Kultur, da kann ich meinen Namen unterschreiben. Ich finde, ich würde immer hinterfragen. Und nicht aus so einer negativen, misstrauischen, unsympathischen Schlaumeierart, um wieder den Kreis zu schließen, sondern aus einer neugierigen und wahrheitssuchenden, weil mich interessiert ist, was ist wirklich Interesse.
Das glaube ich auch. Ich unterschreibe das auch und möchte noch dazu packen, dass es manchmal aber genauso anstrengend ist. Ja. Aber gut, das ist ja am Ende auch eine Entscheidung. Allerletzte Frage.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, du hast ja meinen Podcast auch gehört.
Habe ich.
Die letzte Frage war immer, nachdem die Leute dich ja jetzt in einer gewissen Form auch über 90 Minuten irgendwie kennengelernt haben, wenn du jetzt ein Geräusch machen müsstest.
Wow, habe ich vergessen, die Frage.
Was dich beschreibt. Du darfst alles nutzen, was hier ist. Was könnte sowas sein, was
oh, spannend.
Was deine, das gehört noch nicht dazu. Das
nein,
ist,
das war noch nicht das Geräusch.
Er begibt sich in eine Position, wir sind alle sehr gespannt, er holt kurz was, bewegt sich hier in seiner wunderschönen Wohnung zu einem gewissen Ort und es geht los, glaube ich. Oh, großartig. Ganz cool, dass das hier steht.
Ja,
ne?
Das ist ein glücklicher Zufall.
Sehr, sehr cool. Konrad, vielen Dank.
Vielen Dank, Nilam.
Das war spannend. Ich packe euch in die Shownotes alle Informationen, die mich Konrad zu seiner Person in die Shownotes packen lässt. Zu mir findet ihr da eh was. Wenn wir nicht in den Zeiten leben würden, in denen wir sind, dann würde ich Konrad jetzt noch einen spannenden Kinotipp geben. Das kann ich mir jetzt gerade schenken, was mich auch tierisch ärgert, aber so ist es nun mal. Und hast du noch ein paar letzte Worte?
Nee, wir haben alles gesagt, glaube ich.
Das glaube ich aber auch. Einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, was auch immer. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.